Es ist schon viel los in diesem Mai. Es hat auch mich getroffen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, so richtig viel Zeit zur Vorbereitung auf so eine Predigt hast du gar nicht. Und da habe ich mir erlaubt, etwas zu verwenden, was ich schon mal verwendet hatte, aber nicht bei euch, keine Angst. Es war eine Kinderstunde. Und das sage ich gleich vorher, dass ihr das einordnen könnt. Und ich denke, was für die Kinder gut ist, ist auch für die Erwachsenen so schlecht nicht. Wir sollen ja werden wie die Kinder. Und es wird deswegen nicht kindisch sein, keine Angst. Aber wir wollen miteinander manche Details beleuchten, die ich vielleicht so unter Erwachsenen, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, das so zu sagen. Aber unter den polytechnischen Oberschülern, nee, die heißen halt anders, ne, Gymnasiasten, da habe ich das einfach ein bisschen anders vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt Verständnis und wir erreichen das Gesamte, das Ziel, das wir ja haben für diese Stunde, dass uns unser Herr größer wird, dass wir auf ihn schauen und das Staunen lernen über das, was im Wort Gottes überhaupt verborgen ist. Das ist ja das Ziel, was wir mit den Kindern vorhaben, dass ihnen unser Jesus immer größer wird. Und das haben wir auch heute und insofern stimmt es überein. So, jetzt können wir schon mal gucken. Ja, das hat schon funktioniert, wunderbar. Während also unsere Geschwister sich auf eine Reise in Sachsen begeben haben, als sie ihren Ort verändert haben, in Korinth-Salis sind und wir nur weniger sind heute, wollen wir mal eine Zeitreise machen. Das ist also schon mal der Zeitstrahl hier. Und wir wollen diese Reise beginnen an einem Punkt, den es für uns gar nicht gibt, an den wir möglicherweise gar nicht denken. Ich habe mich gefreut, dass es in der ersten Stunde bei der Mahlfeier schon angeklungen ist, genau dieser Gedanke vor Grundlegung der Welt. Wir sind also an einem Punkt jetzt, an den möchte ich euch einladen. Was war denn im Anfang? So, ich nehme mal an, ihr hättet sofort Antworten parat. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Richtig. Gibt's noch mehr Formulierungen in der Bibel, die auf diese Zeit hinweisen oder möglicherweise sogar noch weiter zurückreichen? Auch wenn da nicht unbedingt im Anfang dabei steht. Also ihr merkt, ich will den Bogen viel weiter spannen. Ja. Da ist die Zeit der Erde und unserer Schöpfung, die wir erleben, nur ein Stück zwischendrin. Und ich will euch einen Vers lesen. Da steht vom Anfang überhaupt nichts drin. Ich soll mal gucken, ob das hier ruhig hier hinhalten muss. Ja, sehr schön. Der erste Vers, den ich uns lesen möchte an dieser Stelle, ist 1. Johannes 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir Deutsch hätten, würde ich jetzt erklären, was das Wort ist an dieser Stelle bedeutet. Das war nicht, das wird nicht, das ist. Das war immer so und das bleibt immer so, unverändert. Gott ist Licht. Ein zweiter Vers. 1. Timotheus 6, Vers 16. Der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dieser Vers erlaubt keine Abweichung, keine Abschwächung. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. Er ist für uns nicht erreichbar zu keiner Zeit. Weder vor noch nach der Erde, noch jetzt irgendwas. Auch nicht durch irgendeine Leistung. Er ist für uns unerreichbar Gott. Psalm 45, Vers 7. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Das Gleiche trifft zu. Moment, habe ich jetzt was vertan? Oh, ich habe die falsche Stelle gelesen. Bitte vergessen, Johannes 5, Vers 26. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Haben wir eine Vorstellung, was das bedeutet? Wir wissen, dass unsere Mütter Kindern das Leben schenken, so sagen wir es. Und dann leben diese Kinder vielleicht 80, 90 Jahre. Und dann müssen sie wieder sterben. Gott hat Leben in sich, er bekam es von niemand, er hat es. Und zwar hat er ewiges Leben in sich. Es begann nie und es wird nie enden. Und da hört es mit unserer Vorstellung auf. Aber ich will euch das wenigstens so sagen, wie es im Wort Gottes steht. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben schon gelesen habe. Psalm 45, Vers 7. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deines Reiches, deiner Herrschaft. Es ist nicht nur so, dass Gott lebt, immer und ewig. Es ist auch so, dass Gott die absolute Herrschaft hat, immer und ewig. Dass es da niemand gibt, der ihm irgendwie auch Konkurrenz bieten könnte oder annähernd ähnlich sein könnte. Er allein ist der ewige und der unumstrittene Herrscher. So, das war alles im Anfang, obwohl es nicht dabei steht. Aber ich denke, wir sind uns einig, die Formulierungen lassen keinen anderen Schluss zu. Und jetzt will ich uns noch ein Wort lesen, wo das wieder dabei steht. Im Anfang, Johannes 1, Vers 1, war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So, wir haben jetzt schon eine Vorstellung von Gott. Im Anfang war das Wort. Und wir wissen, unser Herr Jesus ist damit gemeint. Ausgestattet mit den gleichen Autoritätsmerkmalen. Dieses war am Anfang bei Gott. Und jetzt wird's noch gewaltiger. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Ist es nicht unvorstellbar für uns, dass die Bibel uns so viel über die Zeit sagt, bevor unsere Erde überhaupt existierte? Von Gott, der nie begonnen hat, von seinem unzugänglichen Licht, von seinem Leben, das er in sich selber trägt, von seiner ewigen Herrschaft, von dem Sohn, durch den er alles gemacht hat. Und wir können noch Hebräer 9, Vers 14 dazu nehmen, da lesen wir von dem ewigen Geist Gottes. Da haben wir diese göttliche Dreieinheit, die wir gelegentlich so symbolisieren. Drei Personen und doch eins, Vater, Sohn und Heiliger Geist, existierten ewig vor Grundlegung der Welt. Man kann daraus folgern, dass also die Himmelswelt, der Wohnort Gottes, bereits existierte. Die Herrlichkeit kann nicht anders sein. Nach einer unvorstellbaren Zeit schreibt die Bibel wieder etwas von einem Anfang. Und jetzt landen wir im ersten Buch Mose. und lesen: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es ist so viel vorher schon berichtet. Aber jetzt hat Gott gesagt, jetzt will ich eine Schöpfung haben. Und ich mach das. Und wir wissen, wie das geschah aus den Psalmen. Da hat Gott nicht irgendwelches Material nehmen müssen und irgendeine Anleitung und irgendein Werkzeug, sondern er gebot und es stand da. Er sprach nur ein Wort und alles ist geschehen, so wie er sich's vorgenommen hatte, ohne dass da irgendetwas hätte korrigiert werden müssen oder noch ein bisschen verbessert. Er sprach und es stand da. Und wir lesen erstaunlicherweise, dass der Geist Gottes anwesend war in dieser Zeit schon. Der schwebte, der vibrierte in irgendeiner unfassbaren Gestalt über den Wassern. Und der Herr Jesus war aktiv, so haben wir es gelesen im Johannes 1. Das Wort, durch das alles geworden ist. Und so war Gott in seiner Dreieinheit aktiv, als die Erde entstand. Und so wie ich das lese, gab es also die Erde schon vor den 7 Schöpfungstagen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich will uns ein wenig mitnehmen in diese Zeit. Also wir sehen hier ja neben dem Gottesdreieck schön die Erde. Ein bisschen. Ist absichtlich so dunkel. Wir werden dann gleich hören, warum. Aber ich will uns mal mitnehmen, was hat Gott zu diesem Zeitpunkt alles schön für uns vorbereitet. Was hat er hineingelegt in diese Erde? Eine Menge Schätze in ihr verborgen. Ja, sind wir in so einem Bergwerk, ne? Das, was die Naturwissenschaftler durch die Jahrtausende erst erkannt und erforscht haben, das wusste Gott doch von Ewigkeit her und hat es in dieser Erde verborgen, versteckt. Ich freue mich über solche Formulierungen. Und ich weiß nicht, wie er das macht. Ob er jetzt vielleicht seine Menschen beobachtet und sagt, mal sehen, wenn die draufkommen. Ich kann mir das so vorstellen. Also die verborgenen Schätze in der Erde. Wir denken an die Bodenschätze automatisch natürlich. Ne? So viel Gutes hat er hineingelegt. Und wir haben es viel, viel später erkannt. Da habe ich mal einen Gedankenanstoß. Also das ist eine Eisenbrücke, dass man das jeder sieht, ne? Und wir wissen ja, was man aus Eisen für stabile Dinge machen kann. Und wie Metalle unser Leben verändern und verbessern. Was waren das für Waffen in der Steinzeit und in der Kupferzeit? Aber zur Zeit des Königs Salomo in Israel, da besaß man dann eiserne Wagen und das war ein gewaltiger Fortschritt. Und in den Nachbarländern bei den Philistern war es sogar etwas eher, die konnten eher schon Eisen bearbeiten. Aber es sind mindestens trotzdem 2500 Jahre seit Adam vergangen, bis die Menschen überhaupt in der Lage waren, Eisen zu bearbeiten. Wahrscheinlich waren es 3000 Jahre. Und sich diese Vorteile dieser Metalle, die Gott in die Erde hinein versteckt hatte, zunutze zu machen und zum Beispiel solche Bauwerke zu errichten. Aber was ist schon eine Zeit von 3000 Jahren? Wie lange hat es denn gedauert, bis man den elektrischen Strom entdeckt hatte? Bis man herausfand, dass zum Beispiel Kupfer eine wunderbare Leitfähigkeit hat? Und dass man Energie übertragen und herstellen kann und sich zunutze machen kann? Ich habe mir hier am Rand eine Zeit von 5850 Jahren ausgerechnet. Und wenn wir von 6000 Jahren ausgehen, dann sind wir irgendwann im Jahr 1850, also dort, wo langsam begonnen wurde, auch in Deutschland, die Elektroenergie zu nutzen. Aber immerhin, fast 6000 Jahre haben wir gebraucht, bis wir entdecken, was Gott da hineingepackt hat für Möglichkeiten in die Erde. Und was ist das schön? Ich habe so gedacht, was haben wir denn von den Fortschritten, die uns die Chemie anbietet? Wann war das denn? Noch später? Vielleicht 100 Jahre alt? Wir können auch noch ein Stück weitergehen. Die Kernenergie, die, ja, ich weiß, ist umstritten, aber doch ganz viele Möglichkeiten hat, die ist doch in jüngster Zeit entdeckt worden, 100 Jahre vielleicht. Es gibt ja also Brüder, die uns das erklären können besser. Ich bin auch kein wissenschaftlicher Vortragsredner heute. Ich will uns das Staunen lernen über das, was Gott uns für uns vorbereitet hat. Und wir sind noch nicht am Ende. Die seltenen Erden, die es möglich machen, Halbleitermaterialien zu bauen, zu konstruieren, die Grundlage für unsere Computer sind, für die modernen Beleuchtungseinrichtungen, die uns wiederum helfen, mit der Energie, die in der Erde steckt, ein bisschen effizient und sparsam umzugehen. Das ist doch unsere Zeit, in der die Menschen darauf kommen. Nur Gott wusste es schon immer. Haben wir ganz schön lange gebraucht. Also so hell sind wir gar nicht, wie wir manchmal denken. Ein anderes Beispiel. Wir sind immer noch vor dem ersten Schöpfungstag, will ich als Erinnerung sagen, ja. Das ist ein Periodensystem für die, die es vergessen haben. Meine Schulzeit liegt 50 Jahre zurück. Und als ich in die Schule ging, gab es 104 chemische Elemente. Die liegen alle in der Erde bzw. in der Luft. Das 104. hatte damals noch keinen Namen. Heute finden wir hier 118 Elemente. Und ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Vielleicht gibt es noch mehr. Das haben die Menschen innerhalb der letzten 50 Jahre an Erkenntnis zugewonnen. So. Das alles steckte in der Erde, bevor Gott Licht machte. Und dann sah man auch die Erde. Am ersten Tag ward das Licht. Und weil Sonne und Mond erst am vierten Tag entstanden sind, muss das ein anderes Licht gewesen sein. Die Bibelkritik macht sich an dieser Stelle einfach, sagt, kann ja nicht sein. Wo soll denn das Licht herkommen? Ihr habt irgendwie eine falsche Bibel, ihr müsst das doch merken, dass das nicht stimmt. Aber sie haben natürlich nur halb gelesen, denn wir haben ja uns vorhin schon gelesen, noch ehe die Erde und der Himmel überhaupt gewesen sind, da war Gott schon Licht und bewohnte ein unzugängliches Licht. Also Gott hat mit Licht ohne Sonne überhaupt kein Problem. Und an diesem ersten Tag meine ich, dass wir sagen können, es ist göttliches Licht gewesen, was diese Erde einhüllte. Und es ist übrigens das Licht, von dem wir am Ende der Bibel wieder lesen. Wenn Erde und Sonne nicht mehr sind. Lies uns mal eine Stelle aus der Offenbarung. 21, Vers 23. Da geht es um die himmlische Gottesstadt. Und wir finden den, ja doch, so markanten Satz. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Gott wird in alle Ewigkeit ohne die Sonne auskommen. Es ist genug Licht in ihm und durch ihn da. Und es ist überhaupt kein Grund an dieser Stelle, auf die Bibelkritik jetzt ängstlich zu reagieren und zu denken, da haben wir was übersehen. Nein, Gott braucht die Sonne nicht, um es hell zu machen. Und ich lese uns noch einen mutmachenden Vers aus der Offenbarung. Und Nacht wird nicht mehr sein. Wir werden gleich sehen, dass es auf dieser Erde sehr wohl Nacht gibt. Denn als Gott sagte, es werde Licht, und als es hell wurde, da finden wir im nächsten Vers, dass Gott sagt, und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Gott trennt Licht von Finsternis. Ich will uns ein paar Gedankenanstöße sagen zum Thema Licht. Da hatten ja die Wissenschaftler lange Zeit nicht richtig gewusst, wie sie es einordnen sollen. Sind es nun Schwingungen oder sind es Teilchen? Und ich habe jetzt, gebe das einfach mal so wieder, was ich gelesen habe. Licht ist der kleine, sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung. Diese elektromagnetische Strahlung besteht aus schwingenden Energieeinheiten, in Klammer Quanten, und wird in Wellen von einer Lichtquelle gesendet. Und diese Wellenlänge kann sehr unterschiedlich sein. Sie reicht aus dem Bereich des unsichtbaren Lichtes über den Bereich des sichtbaren Lichtes wieder in den Bereich des unsichtbaren Lichtes hinein. Und wir nutzen die elektromagnetischen Wellen an ganz vielen Stellen. Und wir reden an dieser Stelle nur über den schmalen Bereich des Lichtes. Weil das Licht Wellencharakter hat, braucht es eine gewisse Zeit, bis es vom Sender zum Empfänger kommt. Und da ist schon mal die Geschwindigkeit beachtenswert. Das ist nämlich die höchste Geschwindigkeit, die überhaupt vorstellbar ist für uns. 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Das ist schon gewaltig. Es gibt also nichts Schnelleres, das vorstellbar ist. Und damit wir wissen, wie wir die Wellenlängen des Lichts unterscheiden können, habe ich euch mal hier diese Spektralfarben mitgebracht. Jede Wellenlänge ergibt nämlich einen anderen Farbeindruck. Und es gibt kontinuierliche Übergänge, wie wir sehen. Und es reicht also vom kurzwelligen Violett, ganz hier unten, zum langwelligen Rot. Außerhalb dieses Bereiches gibt es immer noch Licht, das wir Menschen aber nicht sehen können. Ich habe euch da eine Erinnerung mitgebracht. Also es gibt außerdem natürlich noch die Gammastrahlen und die UV-Strahlen und Infrarotstrahlen. Und man könnte das alles noch erweitern. Manches Licht ist für uns gefährlich. Manches ist sehr angenehm für uns und sehr nützlich. Und wirkt positiv auf uns. Und wir fühlen uns erholt und freuen uns, wenn wir Licht haben. Gott hat das alles gewusst, als er sagte, es soll hell werden. Gott hat die Möglichkeiten der modernen Medizin schon gesehen damals, als er sich das Licht für uns ausgedacht hat. Das steckt in diesem kurzen Befehl alles drin, es werde Licht. Sind wir da nicht versucht, drüber wegzulesen und zu sagen, naja, gut, okay. War es einem hell. Aber ich wollte mit uns mal ein paar Details andenken, damit wir das Staunen lernen über das, was auch da noch drin steckt. Am zweiten Tag ward die Luft und Gott trennte das Wasser über der Feste, die Wolken von dem Wasser unter der Feste. Das ist das Wasser auf der Erde. Und Gott sprach, 1. Mose 1, Vers 6, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern. Und Gott machte die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung, von den Wassern, die oberhalb der Wölbung waren, und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Die so entstandene Atmosphäre um unseren Planeten herum schützt uns vor schädlicher Strahlung aus dem Weltall. Und übrigens, weil in unserem Text so viel von Wasser die Rede war, das auf der Erde und um die Erde in so reichem Maß vorhanden ist, es ist bis heute noch nicht gelungen, im Weltraum große Mengen von Wasser auf einem anderen Planeten zu finden. Die Wissenschaftler können sich das sicherlich erklären. Warum gibt es das nicht? Warum gibt es das nur auf der Erde? Und das auch noch in allen drei Aggregatzuständen. Und ich will uns daran erinnern, dass das Vorhandensein von Wasser unsere Erde in unserem Sonnensystem und darüber hinaus zu einem einzigartigen Planeten macht, zu dem berühmten blauen Planeten, von dem wir manchmal hören. Zu einem Ort, wo überhaupt Leben möglich ist. Ich könnte jetzt von dem Kreislauf des Wassers erzählen, was heute im dritten, vierten Schuljahr schon dran ist und was uns die Kinder viel besser erklären könnten vielleicht. Und ich muss an manchen Stellen auch einfach weglassen, sonst wird es zu lang. Aber ich will uns wenigstens noch an das Wunder des Schnees erinnern. Diese Kreativität, die in den Schneeflocken steckt. Ich kann euch das nicht beweisen, dass es keine zwei gleichen Schneeflocken gibt. Ich habe sie ja nicht alle gesehen. Aber man könnte mal drüber nachdenken. Mit Wasser und Luft schuf Gott am zweiten Tag weitere Voraussetzungen für Leben auf der Erde. Und dann trennte Gott am dritten Tag das Wasser. Und zwar auf der Erde. Und wir lesen, und Gott sprach, es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Ansammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen. Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor. Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same nach ihrer Art ist, und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein dritter Tag. Ich habe gelesen von einem kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekt, da hat ein britisch-amerikanisches Team eine Inventurliste aufgestellt von allen weltweit bekannten Pflanzen. Und sie kamen zu dem Schluss, oder sie haben es auf 300.000 verschiedene Arten gebracht. Niemand weiß, ob das alles ist und wie viel es darüber hinaus gibt. Aber allein schon diese Vielfalt von 300.000 verschiedenen Pflanzenarten, die darf uns doch schon mal das Staunen lehren. Und ich sagte schon, eine genaue Aufstellung gibt es nicht. Aber was wir wissen ist, dass in den einfachsten Pflanzen schön die gleichen Vorgänge ablaufen wie in den komplexesten biologischen Systemen. Wir haben hier das Wunder der Photosynthese, so wie es die Schüler in der Schule lernen. Also ganz kurz gesagt, aus Wasser und Kohlendioxid und Licht macht jede Pflanze Sauerstoff und Glucose. Den Sauerstoff brauchen wir zum Leben und die Glucose braucht die Pflanze zum Wachsen. Und das alles kriegt die aus dem Gießwasser und aus dem Licht. Ja, kann man es denn sich besser ausdenken? Ich staune, wie Gott das da hineingelegt hat in seine Schöpfung. Am vierten Tag ließ Gott Sonne, Mond und Sterne erscheinen. Er spricht, Mose spricht davon von Lichtern. Ich lese uns den Text. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. Ich will eine Stelle aus dem Hiob-Buch einflechten, Hiob 26, Vers 7. Da lesen wir, dass Gott die Erde aufhängte über dem Nichts. Da sind wir wieder am Ende mit unserer Vorstellung. Und er ließ sie um die Sonne kreisen. Und wir dürfen uns überlegen, wie er das gemacht hat. Da könnte uns also der Isaac Newton helfen. Der hat nämlich im Jahr 1660 in einem Garten in seinem Heimatort gesessen, in England, und so vor sich hin gedacht, als da ein Apfel vom Baum fiel. Und da hat er sich erinnert, dass er schon viele Äpfel vom Baum hat fallen sehen und hat sich gewundert, dass die alle nach unten fallen, also alle in Richtung Erdmittelpunkt. Und das ist keinen gehabt, der zur Seite fiel oder nach oben. Und das war der Anstoß dafür, dass er das Gesetz der Massenanziehung gefunden hat. Oder wie wir es heute kennen, das Gesetz der Gravitation. Wo eine große Masse eine kleine Masse anzieht. Das ist die gleiche Kraft, die Gott hier installiert hat, die die Planeten in der Umlaufbahn hält. Das ist auch die gleiche Kraft, die den Mond in der Umlaufbahn zur Erde hält. Und es ist übrigens auch die gleiche Kraft wiederum, die unsere Gezeiten verursacht, weil der Mond wiederum die kleinere Masse Wasser von der Erde bewegt. Und da will ich mal einen Gedanken einflechten. Wenn Gott das nicht so genau abgemessen hätte, haben wir eine Vorstellung von den regelmäßigen Fluten auf unserem Planeten? Der Mond ein bisschen größer wäre? Wo wir wären, wenn Flut kommt? Es ist doch nicht nur so, dass Gott die Dinge gemacht hat, er hat sie doch auch aufs Präziseste abgestimmt. Zum Beispiel die Bahndurchmesser. Das sind also elliptische Bahnen, auf denen die Planeten um die Sonne kreisen. Aber es ist natürlich so, dass die Durchmesser, die beiden Durchmesser einer Ellipse sind ja unterschiedlich, sonst ist es ein Kreis. Aber in dem Fall weichen die um 1,67% nur ab. Es ist also fast ein Kreis, den diese Himmelskörper beschreiben. Haben wir eine Vorstellung, wenn das wirklich Ellipsen wären, was mit unseren Jahreszeiten, unseren Temperaturextremwerten auf der Erde wäre, wo überhaupt dann noch Leben möglich wäre, wenn Gott das nicht so koordiniert hätte, dass es so präzise läuft. Und ich will gar nicht so viel erzählen von der Neigung der Erdachse, die das noch präzisiert, die unser Klima so beeinflusst, dass wir Jahreszeiten haben, dass wir vernünftig säen und ernten können hier auf der Erde. Von Sommer und Winter und von dieser Abwechslung, ohne die das Leben gar nicht so möglich wäre. Am fünften Tag belebte Gott das Wasser mit Fischen und die Luft mit Vögeln. Und Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Vielleicht sowas hier. Und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen und die Wasser wimmeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Es gibt nicht nur solche Tiere im Wasser. Übrigens, wir fragen gerne bei den Kindern, welche Tiere hat denn der Noah nicht mit in die Arche genommen? Kein Problem, ne? Die Fische. Ich habe euch mein Bild mitgebracht. Nur ein schwaches Bild von dem, was man im Roten Meer an Vielfalt beobachten kann. Von Farben und Formen. Von Einfallsreichtum und von Gottes Sinn für Schönheit. Es ist einfach zum Staunen. Und Gott macht die ganz kleinen Fische so herrlich, dass wir uns nicht satt sehen können. Und er kann auch die großen Seeungeheuer beherrschen. Wir haben hier also einen Wal, der das größte Tier der Erde überhaupt ist. Der kann bis zu 33 Meter lang werden, habe ich gelesen. Naja, da müsste man denken, jetzt muss er aber ordentlich fressen. Macht er auch. Bis zu einer Tonne am Tag, aber Plankton eben, kleine Fische, also nicht die größeren Dinge. Normalerweise bringt er das auf 10, 20 Stundenkilometer. In Gefahr kann er aber auch über 50 Stundenkilometer schnell werden. Und wenn er mal richtig Gas gibt, dann kriegt er das so in Größenordnungen von 900 bis 1100, 800 60 kW, 1175 PS. So, ihr könnt an eure Autos denken und an den Wal. Wenn der mal Luft holt, dann gibt es da eine, also wenn der ausatmet, meine ich, gibt es da eine Fontäne von 10 bis 15 Metern Höhe, Wasser. Da sind unsere Springbrunnen winzig dagegen. Ich habe auch hier eine Zahl für die Luftballons, die ihr da aufblasen könnte mit der Fontäne. Da will ich euch jetzt nicht damit belasten. Aber an dieser Stelle euch ein nächstes Wunder zeigen. Ich habe von dem Goldregenpfeifer gelesen bei Karl-Heinz von Heiden. Der muss von Alaska nach Hawaii fliegen. Und er muss sich dazu viel Fett anfressen, damit er genug Energie hat. Das macht er, das weiß der. Also irgendjemand hat ihm das gesagt. Wenn er mit dem, was er sich angefressen hat, alleine über das Wasser fliegen würde, dann würde der 800 Kilometer vor dem Ziel ins Wasser stürzen. Es gibt nämlich eine Falle auf dem Weg von Alaska nach Hawaii. Es gibt keine Möglichkeit für den Goldregenpfeifer auszuruhen. Kein Land. Und auf dem Wasser ist er hilflos. Er kann nicht schwimmen. Was nun? Irgendjemand hat dem Goldregenpfeifer, also Gott hat dem Goldregenpfeifer klar gemacht, du darfst nicht alleine fliegen nach Hawaii. Du musst im Schwarm fliegen. Und wenn ihr dann im Schwarm fliegt, dann fliegt ihr bitte schön in Keilform. Und ihr wechselt euch an der Führungsposition ab. Warum? Weil die meiste Energie braucht. Und das machen die. Und auf diese Art sparen die Energie bis zu 23%. Ja, wer denkt sich denn sowas aus? Am sechsten Tag schuf Gott die Landtiere. Und er sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so, und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, die uns ähnlich sind, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. So, das sind alles lebende Seelen. Ja. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Da ließ Gott, und dann merkte Gott, dass der Mensch alleine ist. Und er ließ einen tiefen Schlaf auf ihn fallen. Und er baute aus einer Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sagte der Mensch, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie geworden. Da braucht man nicht lange zu überlegen, wer die Krönung der Schöpfung ist. Ne? Was ich euch noch sagen möchte, ist, dass tief im Inneren einer solchen Zelle, eines solchen Lebewesens, ein noch viel größeres Wunder versteckt ist. Das ist nämlich das wertvollste Material unseres Körpers da drin, unser Erbgut. Und wenn man die in unserem Erbgut enthaltene Informationsmenge, das lese ich jetzt mal ab hier, in Taschenbücher zu je 160 Seiten schreiben würde, dann benötigte man dafür 12.000 Exemplare. Also eine stattliche Bibliothek, ne? Eine Zelle. Oder noch so ein Beispiel. Der gesamte menschliche DNA-Bauplan besteht aus 6,54 Milliarden genetischen Buchstaben. Das sind ungefähr 780 MB für die Computerleute. Wenn man einen genetischen Buchstaben mit einem Bit rechnet. Und wenn man das als Buchstaben in einer Zahlenreihe schreiben würde, dann wäre das eine Buchstabenkette vom Nordpol bis zum Äquator. Und wenn wir eine Sekretärin hätten, die das tippen würde, und 300 Anschläge, also eine gute Leistung, und die 220 Tage arbeiten lassen würden im Jahr, dann müsste die 95 Jahre arbeiten, bis die die Information einer einzigen Zelle aufgeschrieben hätte. So, und in unserer Zelle ist das ein DNA-Faden von 1,80 Meter. Ach, muss ich das zeigen, ne? Ja. Und das in jeder einzelnen Zelle neu. Ich will nur mal kurz erwähnen, das ist die höchste uns bekannte Speicherdichte. Wir denken ja, wir haben tolle Dinger geschaffen mit unseren Computern. Aber was Gott hier gebracht hat, das stellt alles, was wir an Elektronik kennen, so weit in den Schatten, dass wir am besten gar nicht mehr davon reden. Dann gibt es noch einen Unterschied von dem Menschen der Krone der Schöpfung. Wir haben es gelesen. Gott hat seinen Atem in ihn eingehaucht. Seinen unsterblichen Atem und hat ihn damit zu einer unsterblichen Seele gemacht. Und das unterscheidet uns Menschen von den Tieren. Wir sind also ausgerüstet in unserem sterblichen Körper, der Tag für Tag verfällt, und das erleben wir, mit einer unsterblichen Seele, unabhängig vom physischen Tod. Wir wissen, damit ist die Gesamtheit aller Gefühlsregungen, die geistigen Vorgänge beim Menschen gemeint. Und wir glauben, dass diese Seele mit dem Tod von unserem Körper getrennt wird und dann irgendwo bleiben muss, weil sie weiterlebt. Aber wo, und das ist doch das Wesentliche, dass wir das festmachen, und da muss man es ganz klar sagen, das muss ein Mensch festmachen, während er noch lebt. Später geht es nicht. Am siebenten Tag ruhte Gott von seinen Werken. Und ich lese uns seine Einschätzung, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Nun könnte die Zeit beginnen, die Gott sich gewünscht hatte. Die Zeit der Gemeinschaft mit dem Menschen, die Zeit, wo er abends im Garten spazieren ging, wo er mit dem Menschen kommunizierte. Das muss eigentlich eine wunderbare Zeit gewesen sein, wo nichts Gott und Mensch trennte. Nur, dass es eben nicht lange dauerte. Der Genuss im Garten, die Freude über die Nähe Gottes, wurden zerstört mit einem einzigen, plötzlichen, nicht geplanten, schlimmen Ereignis, mit dem Sündenfall, wie wir das nennen. Und ich will jetzt nicht lange darüber reden, wir wissen das ja alles. In dem Moment war der Mensch, die Krone der Schöpfung, nicht mehr das, was er war. Die paradiesische Zeit war zu Ende. Die unsterbliche Seele in den Besitz des Teufels übergegangen. Und das Leben des Menschen von Mühsal und Arbeit und Schmerzen gekennzeichnet. Aber Gott ist entschlossen, den alten Zustand wiederherzustellen. Gott will nicht dem Teufel den Sieg überlassen, über seine Schöpfung, über seine Menschen. Gott will diesen Bruch reparieren. Aber er muss sich bei all dem selbst treu bleiben. Gott hat dieser Schöpfung ein Ende beschieden. Und da lese ich mal über die gefallene Schöpfung, Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Könnt ihr euch erinnern, am Anfang haben wir gesagt, Gott hat die Erde geschaffen durch sein Wort aus dem Nichts. Und er wird sie wieder auflösen ins Nichts. Unvorstellbar. Unsere ganzen schönen Leistungen hier ins Nichts. Gottes Leistung, diese Erde mit all dem, was darauf ist. Keine Stätte wurde für sie gefunden. Aber dann lesen wir weiter, Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Offenbarung 21, Vers 5. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. So, das ist die Perspektive, die wir haben. Die Erde vergeht, Gott macht alles neu. Jetzt bleibt die Frage zu klären, was geschieht mit den vielen Milliarden unsterblicher Seelen, die da sind, die durch die List des Teufels verloren sind. Wer kann das wieder gut machen? Da ist ja keiner. Alle sind abgewichen, sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es kann kein Mensch von der Erde sein. Es gibt nur einen einzigen Weg. Gott selber muss es tun. Und es kann nur so funktionieren, dass Gott dazu die Erde betreten muss, Mensch werden muss, ohne Sünde bleiben muss und am Ende seines Lebens eine Strafe ertragen muss, die er nicht verdient hat. Er muss den Menschen vorleben, wie er sich das gedacht hat, als er uns seine Gebote gab. Er muss den Versuchungen des Teufels widerstehen. Und die beste Nachricht, die uns die Bibel gibt, ist, genau das ist geschehen. Es ist durch das gleiche Wort geschehen, von dem wir am Anfang gelesen haben, durch den alle Dinge geworden sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes spricht dann von ihm und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieses Gotteslamm hat wirklich für uns die Schuld getragen. Und Gott hat ihn auferweckt. Und nun sagt er, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Gott hat den Ewigen in unsere Zeit gesandt, in unsere Begrenzungen hinein. Ja, er hat sich selbst gegeben, damit für jeden von uns das ewige Leben kein schöner Traum bleiben muss, sondern Wirklichkeit werden kann. Und das ist ganz sicher. Da lässt die Bibel überhaupt keine andere Deutung zu. Wer sich an ihm, an diesem Wort festmacht, an dem Herrn Jesus festmacht, der wird mit ihm auch die Ewigkeit erleben, wenn es diese ganze Erde und Schöpfung nicht mehr gibt. Der wird zu den Überwindern gehören, wenn es diesen neuen Himmel gibt. Es musste geschehen auf einem Berg. Und ich frage mich immer, wenn wir die Stelle 1. Mose 22, erste Stunde, lesen, ob das vielleicht sogar der gleiche Berg gewesen ist. Wir lesen nämlich beim Abraham, dass Gott ihn in das Land Moria schickte und wir lesen im 2. Chronikerbuch, dass der Tempel auf dem Berg Moria stand und einer der Berge, der dort in der Nähe war, war das, den Gott sich damals bei Abraham ausgesucht hatte. Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Das Opfer ist geschehen. Es ist wieder gut gemacht, der Bruch, der durch die Sünde gewesen ist. Ihr könnt zurück zu Gott kommen. Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Diese Schöpfung, ich habe schon gesagt, die wir jetzt erleben, ist nicht das Letzte. Der vor der Schöpfung Mittelpunkt war, wird es auch nach der Schöpfung sein. Die Gemeinschaft mit Gott ging durch den Sündenfall für eine Zeit verloren. aber sie ist durch das Opfer Jesu in der Zeitenwende möglicherweise bereinigt. Möglicherweise deshalb, weil es an Gott nicht mehr liegt, sondern an uns. Eingebettet in die ewige Existenz des Sohnes Gottes, des Vaters, des Heiligen Geistes, haben wir ein wenig von der Geschichte betrachtet, die uns umgibt, betrifft, die wir erleben. Wir haben an zentraler Stelle gesehen, dass Gott Mensch wurde und einen Weg für uns ermöglicht hat, den er von Anfang an schon so gedacht hatte, der durch die List des Teufels zerstört war. Und nun gibt's diesen Weg wieder. Aber Gott zwingt uns nicht auf diesen Weg. Gott hat es unserem freien Willen überlassen. Und wenn wir auf das gucken, was er getan hat, dann will ich uns diese Frage stellen. Wenn Gott so viel für uns und für unsere unsterbliche Seele getan hat, müsst ihr jetzt das Bild mit den Kreuzen wieder anwerfen. Wäre es dann nicht angemessen, wenn wir seine ausgestreckte Hand ergreifen? Wenigstens jetzt, nachdem wir Gefallene sind, nachdem wir wissen, wie es ohne Gott ist. Und wenn wir die angebotene Rettung annehmen? Der Apostel Johannes, der so viel wusste von dem Herrn Jesus und es uns gesagt hat, der schreibt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dieses Angebot Gottes steht. Wir wollen es uns nicht entgehen lassen. Wir wollen es uns vor allen Dingen merken, dass wir es weitersagen, dass es noch viele merken und sich erinnern lassen, sich bewegen lassen. Neu zum Staunen über das, was Gott in unsere Welt hineingelegt hat, aber auch für unsere Erlösung investiert hat. Vielleicht singen wir miteinander ein Lied, das Lied Nummer 30. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Lied Nummer 30, bitte.